Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus, der Podcast. In dem neuen Format Freie Schnauze spreche ich heute mit Tyson Rusch zu den Themen Rassismus und Rassismuserfahrungen im klassischen Gesang- und Opernbetrieb. Sollten Ihnen die Inhalte von frischesicht.de und dem Frische Sicht Podcast gefallen, würde ich Sie herzlich einladen, eine kleine Spende zu hinterlassen, da sich das Presseportal für unabhängigen Journalismus ausschließlich durch Spenden finanziert. Alle weiteren Infos dazu sind in den Shownotes verlinkt. Und nun viel Spaß bei einem ungeschnittenen und sehr ungezwungenen Gespräch mit Tyson Rusch. Ich darf heute mit Tyson Rusch sprechen. Ich kenne Tyson schon sehr lange und ich kann gleich vorweg schicken, dass wir auch gute Freunde sind. Tyson ist auch klassischer Sänger im Stimmfach Tenor, hat an verschiedenen Opernhäusern in Deutschland und natürlich auch im Ausland gesungen, ist in verschiedenen Engagements gewesen, ist derzeit an der Komischen Oper in Berlin angestellt, dort auch in der Gewerkschaft tätig. Und wir haben natürlich einen Grund, warum wir heute miteinander sprechen, aber zuerst würde ich gerne dich bitten, dass du einfach noch ein paar Worte zu deinem, ja, zu deinem Hintergrund sagst.
Ja, kurz zu mir. Erstmal freue ich mich über diese Gelegenheit. Ich bin als Kind von zwei deutschen Eltern aus Hamburg adoptiert worden, aus dem Kriegsgebiet Sri Lanka, ebenso meine Schwester. Und wir sind dann in Deutschland, vornehmlich Norddeutschland, aufgewachsen, zeitweise auch in Nordrhein-Westfalen, vor allem in Finnland. Das war eine ganz wichtige Zeit, wo man dann so angefangen hat, den ersten Gesangsunterricht zu nehmen. Das war dann für meine berufliche Laufbahn auch sehr wichtig. Genau, und habe eine sehr behütete Kindheit gehabt, das muss ich gleich vorweg schicken, ja. Und das ist dann auch ganz interessant gewesen mit der späteren Entwicklung im Studium und den ersten Erfahrungen über das Thema, was wir heute reden. Und habe dann irgendwann entschlossen, Gesang zu studieren, war zunächst ein paar Jahre an der Musikhochschule Lübeck und dann habe ich eigentlich alles hier in Berlin an der Hans Eisler gemacht und dort haben wir uns dann kennengelernt. Und dann ging das so los, so ein bisschen die Zirkustour, sage ich auch immer. Eigentlich mehr im Konzertbereich ansässig, aber dann ist man dann doch immer mehr in das Opernfach so ein bisschen reingerutscht. Und ja, jetzt bin ich glücklich im Chor an der Komischen Oper.
Ja, ja. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum wir heute sprechen. Und dieses Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist Rassismus in der klassischen Musik oder im Opernbetrieb. Weil gerade wir uns ja sozusagen im Gesangsbereich da äußern können. Und es kam heute zu diesem spontanen Gespräch, weil wir beide angefragte Interviewpartner waren für Journalisten, für Zeitschriften, Zeitungen und aber diese Journalisten letztendlich dann nicht mehr auf uns eingegangen sind. Ein Journalist hat auch mich zuerst befragt und ich habe ihn dann an dich verwiesen und heute wurdest du von diesem Herrn dann versetzt.
Verwiesen. Genau.
Ja. Aber ihr hattet ja auch ein Vorgespräch schon, ein längeres. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ein guter Anlass, heute mal etwas persönlicher zu dieser Thematik Rassismus im Gesangsbetrieb zu sprechen, weil da haben wir, glaube ich, beide unsere Erfahrungen, auch durchaus vielleicht unterschiedliche Meinungen zu Themen. Mhm. Und ich würde gerne damit beginnen. Du hast mir schon in vielen Gesprächen, die wir geführt haben, gesagt, du möchtest den Begriff strukturellen Rassismus in der Oper nicht benutzen, sondern den gerne ersetzen durch bewussten und unbewussten Rassismus. Kannst du mir das mal erklären, was du damit meinst?
Ja, also ich glaube, es gibt da, also grundsätzlich könnte man jetzt bei uns sagen, du hast die größere Karriere als ich gemacht, aber wir beide haben ja schöne Stationen gehabt, also sowohl im Konzertbereich mit renommierten Orchestern zusammengesungen und Hauptrollen auch an Häusern gesungen und an guten Hochschulen studiert. Da jetzt zu sagen, es gäbe per se einen strukturellen Rassismus, fände ich nicht so ganz richtig, aber dennoch ist die andere Seite der Medaille, es gibt, wie gesagt, unbewussten, nenne ich das mal, Rassismus und positiven Rassismus, also bewussten Rassismus, Entschuldigung, man kann halt auch sagen, negativen Rassismus, positiven Rassismus, ich finde es besser, unbewussten und bewussten Rassismus. Und unbewusster Rassismus wäre dann zum Beispiel, habe ich auch mal erlebt, bei einer Spielzeitshow in einem Haus in Ostdeutschland, moderiert vom Intendanten, unser neuer Kollege aus Sri Lanka. Also, und ich kurz vorm Auftritt, und ich glaube, jeder, der weiß, wie so ein Sänger tickt oder Musiker allgemein, ich war da total irritiert, weil ich dachte so, gibt es noch einen anderen Kollegen hier? Ich bin halt, ja, für mich als Deutscher und gleichzeitig natürlich mit der Hautfarbe auch doch immer ein bisschen dann doch anders. Und das fand ich, wie gesagt, nicht, ich fand es einfach unnötig, weil es suggerierte, unser Ensemble, jetzt wurde auch gesagt, unser internationales Ensemble, und wir hatten ja auch Kollegen aus Japan, aus anderen ja, Herrenländern, und das dann quasi so, so als Sensation zu verkaufen, ich fand es unnötig. Und die andere Seite ist natürlich immer der Klassiker als Tenor, wenn es um Besetzungsfragen geht. Und da muss ich auch eins wegschicken, das trifft auch koreanische Kollegen oder auch ganz normale Bio-Deutsche, die da vielleicht nicht eine passende Figur haben in, für Regiekonzepte. Also es gibt ja schon viel Schubladisierung im Opernbetrieb, ja, im Opernkasten. Das macht es ja umso schwieriger manchmal zu unterscheiden, ist es jetzt zum Beispiel dieser unbewusste Rassismus oder nicht. Aber Standard halt dann, und schon im Studium gab es ja ein Angebot, was ich dann abgelehnt hatte, aus Frankreich, Monostatos, ja. Jeder, der mich kennt oder ein bisschen die sogenannte Karriere verfolgt hat, weiß, dass ich leichter lyrischer Tenor bin. Und natürlich kann man immer auch künstlerische Gründe und stimmliche Gründe als Operndirektor anführen oder Dirigent, ganz klar. Aber als ich in einem anderen Engagement war, denn die Spielzeit besprochen worden ist, dann geht man ins Büro eines Operndirektors. Diesen hatte ich aber sehr lieb geworden, nach wie vor im guten Kontakt mit ihm, das möchte ich auf jeden Fall betonen. Aber dann hieß es dann so, Lachs, ja, Monostatos natürlich. Und Tabido in der Kinderzauberflöte, weil wir dir es noch nicht zutrauen. Klar, das war schon, das muss man sagen, das war schon ein Schlag ins Gesicht. Nur das würde ich persönlich nicht als groben Rassismus nach wie vor, ich will es nicht relativieren, beschreiben, aber es sind dann so Sachen, wo man dann an gewisse Grenzen stößt. Und noch ein ganz anderes Beispiel, was ich viel blöder fand, wirklich, war, ich hatte ein Casting gehabt für eine CD-Produktion einer dänischen Oper. Und die damalige Regisseurin ist heute selbst Intendantin eines ja, guten Staatstheaters in Niedersachsen, hatte mir dann damals im Casting gesagt, du, wir suchen einen Prinzen. Da freut sich natürlich jeder Tenor, egal welche Hautfarbe. Und habe ich dann einen vom Besten gegeben, von Mozart irgendwas. Und dann bekam ich die Noten ein paar Tage später. Und es suggerierte ja zwei Sachen. Also Prinz, was Besonderes, vielleicht eine Hauptrolle oder irgendwas. Und dann, ja, Neger Martin. Und es war ein schönes Lidl und ein paar Ensembles. Also es war die letzte Nebenrolle, die es gab. Okay, man fängt klein an, kein Thema. Und dann halt aber halt Neger Martin. Das heißt, es war wurscht, was ich hätte vorsingen, also was ich vorgesehen habe. Es war ein Typecasting halt. Und ich fände, ich hätte damit, ich habe dann wirklich auch gesagt, ich finde den Begriff einfach blöd. Und nur auf mein großes Hindrängen hin wurde dann auch die Rolle umtituliert als Schwarze Martin oder Sklave Martin, ich weiß es nicht mehr. Und es war dann so, ich werde es nicht vergessen, wurde ich angezickt am Telefon nach dem Motto, ich verstehe nicht, warum du dich jetzt da so aufspielst, ein Problem hast. Wir haben halt auch Halbperser und Halbinder hier und vor allen Dingen auch Ausländer. Also ja, stimmt. Schöne blonde Schwedinnen und die haben halt die Hauptcast gesungen und hatten, wie gesagt, nicht so eine schräge Rolle. Und das war halt deswegen blöd. Ich kam dann halt zum Probenbeginn, war dann schon gleich das Schwierige, hatte sich natürlich umgesprochen. Ich habe es dann doch halt gemacht. Es war zur Studienzeit. Man war jung und brauchte das Geld. Und ich habe es auch in dem Sinn, was heißt, nicht bereut. Also nee, es gehört halt auch dazu, diese Erfahrung zu machen, aber dann auch zu sagen, hey, ich mache halt immer mein Maul auf und sage, das finde ich nicht richtig. Ja. Mhm. Und da hätte ich mir einen ehrlicheren Umgang gewünscht. So, das waren halt so die drei Sachen, wo ich sage, das sind Beispiele für unbewussten Rassismus. Und dann gibt es natürlich noch...
Ja, aber da muss ich eingreifen, weil ja. Ich meine, ob das so unbewusst ist, wenn du sozusagen einem Typecasting sozusagen zum Opfer fällst, ja, oder du eindeutig aufgrund deiner äußeren Merkmale engagiert wirst, dann ist da doch durchaus ein Bewusstsein zumindest zu unterstellen.
Also man hätte einen besseren...
Ja, oder dort, im Tanz oder die Regisseurin hat dich ja aufgrund deines Äußeren engagiert. Und
ja, wie gesagt, das finde ich halt, das würde ich schon ankreiden, zumindest, wenn man das halt auch macht, da irgendwie offen zu sein und dann, wie gesagt, nicht da so ein Geheimnis drum zu machen, was es denn sein könnte. Und ja, klar, jemand wollte einfach diese Produktion machen und dann auf Biegen und Brechen muss dann da jede Rolle irgendwie ideal besetzt werden, quasi. Ja, dann war das vielleicht dann doch bewusst. Also ich habe das jetzt erstmal darunter verbucht. Ja, würde dann gerne über Beispiele vom, wie ich finde, bewussten Rassismus sprechen. Und wie gesagt, wenn ich das so alles erzähle jetzt, da ist mir ganz wichtig zu sagen, sind meine persönlichen Eindrücke, können andere anders erlebt haben. Ich habe für mich auch nicht den Anspruch, die Wahrheit gepachtet zu haben, aber ich erzähle es einfach nur heute. Also, bewusster Rassismus, ja?
Mir wäre jetzt tatsächlich ganz wichtig, bevor jetzt sozusagen zu dem von dir genannten bewussten Rassismus kommen. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal für dich gemerkt hast, hey, ich werde von meiner Umwelt anders wahrgenommen? Kannst du dich denn noch erinnern?
Okay, das hat genau, raus aus der Klassik, in die Kindheit, wie gesagt, sehr behütet. Es gab aber eine ganz schräge Situation, als wir, das war glaube ich in Geilenkirchen, Nordrhein-Westfalen, wo wir gelebt hatten damals, waren wir mit meinem Vater und ich, wir haben in so einer Karnevalskapelle gespielt, dann waren wir grillen in so einem Freizeitpark mit den Leuten und irgendwann waren wir mit zwei, drei Kumpels da, glaube ich, irgendwie Tretboot fahren und haben uns an unserem so Brückengelände da hochgehangelt, also ganz normal. Und dann kam so ein Park, älterer Mann an, ein Parkwärter und hatte dann irgendwie da gesagt, ja, gehören die Jungs zu Ihnen, gehört der Neger zu Ihnen und das geht ja gar nicht. Und dann ist mein damaliger Musiklehrer, Richard Wagemann, ein Original aus der Region und ja, toller Musiker auch, da ist er da an die Decke gegangen, was fällt Ihnen ein? Und Sie Schwein mit Ohren, wie können Sie hier rassistisch einfach Leder lassen? Also das war dann so eine Situation, wo ich dann irgendwie ein bisschen verunsichert war und das überhaupt nicht verstanden habe, warum das irgendwie so komisch ist. Viel wichtiger war oder prägender, sage ich mal, war eine Situation an der Kasse, fällt mir spontan ein, da wollte ich für meine Mutter irgendwie so einen Silberteller bei Chibo oder so kaufen und hinter mir war ein Mann, der dann irgendwie gemeint hatte, ich hatte bezahlt und er hatte so einen Jutebeutel in der Hand, ja, und der meinte dann, ja, zeig das mal bitte der Kassiererin. So, und ich fand das komisch, die Kassiererin hat dann so geguckt und dann bin ich nach Hause gegangen, habe halt dieses Geschenk bei der Mutter gegeben, war irgendwie so ein bisschen, also irgendwas ist blöd passiert, habe das dann erzählt. Mein Vater, ehemaliger Bundeswehroffizier, kam gerade vom Dienst nach Hause, hat es gehört, hat sich ins Auto mitgenommen, eingepackt. Und dann sind wir da zum Parkplatz hin, zu diesem Chibo da oder ja. Und der hat dann, also mein Vater hat dann auch den Mann gefunden und zur Rede gestellt. Und gesagt, er soll sich schämen, was ihm einfällt, mich da irgendwie quasi zu belehren und dass ich da als einziger die Tasche zeigen soll, ist dann mit mir in den Supermarkt da rein oder und hat dann die Kassiererin und die Abteilungsleiterin zur Rede gestellt und gesagt, dass wir uns nie wieder einkommen, wenn das nochmal passiert und die erwarten eine Entschuldigung. Und das war, also da muss ich, ich liebe meine Eltern sowieso, aber das war eine Live-Lesson von meinem Vater, da einfach vehement zu sagen, das hier, was hier geschehen ist, ist nicht richtig. Das hat er ganz toll gemacht. Das war das erste Mal eigentlich, diese zwei Storys.
Was in dem Kontext auch sehr spannend ist, und das ist jetzt etwas Persönliches, was auch mich immer wieder bewegt. Es ist ja sowohl bei dir der Fall, als auch bei mir, dass wir nicht von Eltern oder von schwarzen Eltern erzogen wurden, ja, sondern von weißen Eltern. Also meine Mutter, meine leibliche Mutter ist Deutsche, mein Vater ist ja nicht präsent gewesen. Und ich denke mir, das ist natürlich dann auch wahnsinnig schwierig. Und das muss man, glaube ich, auch vielen Zuhörern erklären, dass man ja dann selber diese Thematik aus einer weißen Sicht sozusagen beleuchtet. Also die Thematik Rassismus oder auch diese tradierten Denkmuster ja selber mit aufnimmt. Ja. Ja. Tatsächlich auch ein Prozess für einen, oder für mich war es zumindest so, ein Prozess ist, sich dieser Thematik durch Literatur, durch Austausch eben mit anderen People of Color, Black People, dass man erst ein wirkliches Bild machen kann. Ne? Und das ist ein Prozess, in dem, glaube ich, jeder von uns in irgendeiner Form hängt. Ja? Einer ist weiter, der andere ist weniger weit.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist es sehr, sehr filigran, was wir hier gerade besprechen. Aber es ist wichtig, dass wir es besprechen, finde ich.
Ja, oder dass dann quasi die Zuhörer das wissen. Wir haben ja durchaus auch, glaube ich, eine wie ich finde, sehr selbstbewusste und kritische Jugend mit Migrationshintergrund, die das zum Beispiel ganz anders sind, die ganz anders geprägt sind. Und das war Helene. die wird ganz anders wieder aufwachsen, ja. Und die das vielleicht nicht verstehen, wie wir dann zum Beispiel aufgewachsen sind. Du hast es ja gerade gesagt, ich glaube, wir sind sehr, und das meine ich gar nicht negativ, aber sehr weiß sozialisiert und haben dann erst später gemerkt, okay, man ist doch vielleicht ein bisschen anders und was sind meine Wurzeln, was sind sie vielleicht auch nicht. Und was ich da sagen möchte, das war auch nochmal ganz interessant. Ich hatte mal die Gelegenheit, eigentlich Deutschlands ersten schwarzen oder farbigen Fußballspieler kennenzulernen, Jimmy Hartwig, mit dem ich eine Produktion hatte. Da kamen wir irgendwann mal aufs Gespräch, warum das N-Wort so heutzutage auch so natürlich zu Recht verpönt ist. Und keine Ahnung, der meinte, ja, ist doch völlig normal, ich bin einer. Und das, ich bin so damals aufgewachsen, ihr Jugendlichen, ihr sollt mal hier ein bisschen den Ball flach halten und so. Und ich konnte das aus seiner Sicht der Dinge verstehen. Das ist eine ganz völlig andere Generation. Mhm. Und wenn man da von ihm seine Story hört, ist es natürlich nochmal ganz anders. Und ja, ich glaube, natürlich ist man dann, um so wieder vielleicht den Bogen zur Musik zu spannen, gerade wir beide, deswegen sind wir auch, glaube ich, haben uns auch vielleicht so gefunden, da kritischer und auch zum Beispiel der aktuellen Bewegung Black Lives Matter in Deutschland kritischer auch gegenüber.
Ja.
Weil man natürlich aus einer quasi anderen Welt kommt. Ja, und dann aber auch feststellt, man ist so, ich habe es letztens, als wir telefoniert hatten, gesagt, wir sind so Zwischenwälder, ja. Also man ist Deutscher, man fühlt sich hier wohl, man liebt das Land und gleichzeitig merkt man auch, man ist in einer anderen Kultur auch vielleicht verankert und natürlich als Musiker, darauf wollte ich hinaus, hat man natürlich immer noch eine ganz andere Welt. Und da ist es schon meistens weltoffen und liberal, genau.
Meistens, ja. Meistens. Ich würde dich gerne noch etwas zu Black Lives Matter oder zu dieser Bewegung fragen. Wie hast du jetzt diese Demonstrationen persönlich wahrgenommen?
Also zunächst einmal natürlich jetzt aktuell das auch meistens über verschiedene Medien, was in den USA sich da gerade entwickelt, als Reaktion auf den Tod an bestialischen Tod an George Floyd, dass sich das auch quasi als vielleicht Gegenbewegung an die jetzige Administration da wendet. Und das deutsche Pendant, ich muss jetzt sagen, ich glaube, heute ist eine Demonstration und da war ich auch, oder werde ich jetzt auch nicht hingehen, oder war ich bisher auch auf keiner. Aber man hat natürlich Radiointerviews und andere Beiträge verfolgt. Ich hatte letztens ganz kurz einen ganz kleinen Redebeitrag auf Cosmo Radio hier in Berlin. Da ging es nämlich um, das ist gerade aktuell hier, die Umbenennung der Mohrenstraße. Mhm. Und haben sich viele Leute echauffiert. Und ich hatte, glaube ich, eine ganz andere Meinung da. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, damit stand ich auf weiter Flur, der ja auch durchaus Rassismuserfahrungen gemacht hat, ja. Aber ich behaupte, Grundsätzlich ist es gut, dass man die Gesellschaft sensibilisiert, und wenn eine Minderheit, wenn die afrodeutsche Community sich damit diskriminiert fühlt, dann ist das ein Thema. Also, und da muss man dann drüber reden. Aber ich glaube, es ist ein Irrglaube zu denken, dass wir jetzt momentan in vielen Bereichen die Geschichte so umgestalten können, dass wir damit dann ein reines Gewissen haben. Und ich sehe daraus auch eine andere Gefahr, dass man sich so, wie soll man sagen, wie will man die nachfolgenden Generationen, wie wollen wir unseren Kindern dann erzählen, woher der Begriff kommt, was es mit, damit auf sich hat und wo hört es auch auf, ja? Also wo sagt man...
Darf ich da kurz reinschrecken? Ja. Also das, was ich jetzt sozusagen deinen Worten entnehme, weil da über diese Thematik haben wir noch nicht ausführlich gesprochen tatsächlich. Mhm. Das ist jetzt neu, also dieser sozusagen dieser Ikonoklasmus oder generell, das ist ja auch ganz spannend aus einer künstlerischen Perspektive heraus. Wie viel Gewichtung gibt man sozusagen Namen oder Kunstwerken? Auch wir erleben ja auch, dass jetzt gerade die viele Statuen entfernt werden, sozusagen von ehemaligen Kolonialherren. In den USA vor allem haben wir das erlebt, auch Kolumbus und so weiter, der ja Schreckliches getan hat als Conquistador, ja, also das ist keine Frage. Und ich frage mich da auch persönlich, es geht, glaube ich, nicht nur, also ich sehe es so, die Geschichte ist vorhanden, also diese Dinge sind passiert. Und es ist auch aus meiner Sicht so, dass diese Menschen, die sehr, sehr schlimme Dinge getan haben, auf eine falsche Art sozusagen in der Öffentlichkeit präsentiert wurden durch Statuen, durch Straßenbenennungen etc. Ich persönlich glaube aber, dass es ganz wichtig wäre, eben diese Personen nicht zu entfernen, sondern zu beleuchten, kritisch zu beleuchten. Also ich könnte mir auch vorstellen zum Beispiel, dass man unter eine Statue von Christopher Columbus zum Beispiel wirklich eine Abhandlung schreibt, was er denn wirklich alles hat. Also nicht entfernen, sondern ganz bewusst auf diese Personen zeigen und sagen, die haben das und das getan und seid euch bewusst, dass solche Dinge nicht wieder passieren dürfen. Das finde ich sehr spannend und ich finde tatsächlich auch als Künstler, der auch sozusagen freie Kunst studiert und Fotografie, finde ich es auch sehr spannend, wie sozusagen dieser Umgang mit der Materie, ja, diese Statuen, ja.
Wenn ich da einhaken darf, dann kamen halt so Vorschläge, das fand dann die Moderatorin ganz lustig, das Möhrenstraße zu nennen. Dann denke ich mir, also wenn wir ernsthaft darüber diskutieren, also ich diskutiere dann darüber ernsthaft, dann könnte man zum Beispiel überlegen, weil ich glaube, irgendeine Grünpolitikerin hier in Berlin hatte gefordert, dass nach irgendeinem Afroamerikaner zu benennen, der durch Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Da sage ich mir auch so, was hat das jetzt mit deutscher Geschichte oder deutscher Kolonialgeschichte zu tun? Dann doch eher meinetwegen jemanden, gibt es sicherlich auch in der deutschen Geschichte, einen Schwarzen oder People of Color Deutschen, den man quasi als Namensträger dieser Straße dann nennen könnte. Ich finde, das wäre ein sehr guter Kompromiss. Und was ich sagen wollte, ich bezweifle das wirklich, aber das ist, da bin ich, glaube ich, gegen den jetzigen Strom dieser Black Lives Matter-Bewegung, dass man mit solchen Thematiken, also in Deutschland quasi das Problem Rassismus nachhaltig und effektiv bekämpft. Die meisten, behaupte ich mal, haben so ein bisschen die Schnauze voll von diesen Diskussionen. Und ich fände es viel wichtiger, die rechtsstaatlichen Mittel, die wir haben, zu nutzen und dann ganz konkret Diskriminierung oder solche furchtbaren Fälle, was passiert ist in Dessau damals mit dem Adriano, das einfach viel, viel stärker zu bestrafen und zu ahnden. Dann wäre diesen Minderheiten einfach effektiv geholfen. Darauf sollte sich, finde ich, jetzt die Generation unter uns kümmern, dass die eher dann wirklich die gescheiten Stellschrauben in der Struktur stellen, anstatt auch wichtig, diese Diskussion zu führen, über auch kritisch sich auseinandersetzen mit Geschichte, aber bitte nicht an der Oberfläche, sondern auch dann direkt an die Ursache gehen.
An den Kern. Ja,
eben.
Ja. Also das ist eben ein bisschen mein Eindruck im Moment. Also, dass ich es sehr gut finde, dass jetzt ein Schlaglicht auf dem Thema Rassismus liegt, mhm. aber wie dieses Schlaglicht wirklich sinnvoll genutzt werden kann, das ist eben tatsächlich gerade die Frage, weil ich merke tatsächlich, dass das, also was passiert, eben viel zu kurz greift. Und es ist eben natürlich in unserer deutschen Gesellschaft so, dass diese Gesellschaft geprägt ist von, naja, nicht verarbeiteter Kolonialgeschichte. Ich habe auch genug Augenzeugenberichten seitens meiner Großmutter, die im christlichen Widerstand war während des Zweiten Weltkriegs. In der katholischen Kirche war sie sehr aktiv, in Jugendgruppen und war nicht in der Partei. Und es für sie so schrecklich war, dass eben nach Kriegsende eigentlich genau die wieder in führende Positionen gekommen sind, die neuen Strukturen für Deutschland aufgebaut haben, die sozusagen die schlimmsten Nazis waren. Ja? Und natürlich hat das dann, gibt es dann strukturelle Probleme, sozusagen, wenn man das dann weiterdenkt im Verlauf, ja? Weil einfach ein gewisses doch Gedankengut weitergetragen wurde, dass es wirklich kritisch zu beleuchten gilt. Und ich meine, da bin ich nicht Fachmann, da gibt es andere Personen in Deutschland, Rednerinnen, WissenschaftlerInnen, die da sehr, sehr tolle Arbeit leisten. Und ich finde es wichtig, einfach diese strukturellen Probleme, die sie ja sind, wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten.
Ja, ich will da einhaken bei einer wunderbaren Oma, Rita, die ich ja auch kennenlernen durfte und die mich auch an meine Großeltern erinnert hat, die Kriegsgenerationen waren, die nicht im Widerstand waren, die in den Krieg mussten und auch anfänglich in der Jugend, was im Bund Deutscher Mädchen etc. begeistert waren, weil vom Land und die aber, das ist ja irgendwie auch wichtig, sich danach auseinandergesetzt haben mit der kritischen Vergangenheit und wirklich dann, auch als wir dann in der Familie waren, darüber offen und ehrlich gesprochen haben. Das war für mich als Kind sehr, sehr wichtig, diese Erfahrung zu haben, dass jemand da ein anderes System, ein rassistisches System natürlich auch, ein furchtbares System miterlebt hat, ein Teil auch davon war und trotzdem dann darüber davon irgendwie gelernt hat und auch mit uns im Umgang super herzlich, ja, herzliche Großeltern dann waren. Also das finde ich, und ich glaube, das hat uns wiederum auch geprägt, diese Generation, dass man da heute so ein bisschen differenzieren muss und nicht gleich alles so über einen Kamm scheren. Aber Thomas, ich wollte noch über bewussten Rassismus sprechen in der Klassik.
Das wollte ich. Ich wollte jetzt eben gerade hin zurück zur Klassik machen. Aber ich denke, das ist schon wichtig, eben weil,
ja,
das haben wir auch im Vorgespräch oder in unserem Telefonat, in unserem sehr emotionalen Telefonat auch besprochen.
Ja, ja.
Auch der Kulturbereich oder der Bereich Klassik einfach auch nur ein Spiegel der Gesellschaft ist. Ja? Dass natürlich eben auch Menschen mit verschiedenen Ansichten in diesem Betrieb arbeiten und der sich eben nicht von der generellen Gesellschaft unterscheidet. Aber genau, deswegen der Schwenk hin zum bewussten Rassismus im klassischen Betrieb. Was hast du da für Beispiele?
Genau, also da muss ich so ein bisschen ausführen. Das ist halt eine Geschichte und ich habe die so erlebt. Als ich in Gera engagiert war, das war ja vor 4 Jahren, hat sich einfach Folgendes für mich ergeben. Das war mein erstes Festengagement. Und vielleicht für Leute, die jetzt keine Ahnung von Oper oder Klassik haben, ist es dann ganz wichtig, irgendwann mal als junger Sänger in einem kleineren Haus in der Provinz anzufangen, da mal die Mühle, wie man sagt, die Galliers, wie die Amerikaner sagen, zu durchlaufen, kleinere Partien sich zu erarbeiten, bis hin zu mittleren, größeren Partien, um sich so ein bisschen die Sporen zu verdienen, dann weiterzugehen. Und dort war es dann so, ich wusste, es geht nach Thüringen und natürlich bin ich, denke ich, politisch, gesellschaftlich bewandert und war auch schon von vornherein so ein bisschen mit einem gewissen Grummel im Bauch, naja, aber die Karriere ist wichtiger. Man ist ja auch ein bisschen Rennpferdchen, ne? In unserem Bereich. Und als es dann anfing, ist mir gleich aufgefallen, natürlich, das war, glaube ich, der erste Tag zum Weg ins Theater, wo er beschimpft worden ist am Bahnhof, oh, du scheiß Neger, das ist hier auch Thüringen. Oder einfach, was ich viel schlimmer fand als das, offen getragene T-Shirts, Heil Hitler, zurück ins Reich, Rudolf Hess, Reichsadler, tätowiert auf dem Nacken in dem, mein Lieblingsgeschäft, Gera Arkaden, ein Einkaufszentrum. Also wirklich ganz furchtbar. Das war Pogromstimmung 33. Polizei macht nichts. Es ist ein großer Frust. Diese Stadt wurde auch jetzt auch natürlich durch den Kakao gezogen in den Medien. Aber und ich möchte auch trotzdem betonen, ich habe nach wie vor auch Freunde in Gera und habe da immer noch Verbindungen hin. Aber für mich als Deutscher mit einer anderen Hautfarbe, muss ich sagen, kam mir fremd im eigenen Land vor und habe da eigentlich eine Entwicklung kommen sehen, die ja jetzt auch ja, Formen und Züge annimmt, dass diese offene, tragende Rassismus durch Symbole jetzt auch artikuliert wird und auch jetzt im Deutschen Bundestag und an anderen Landtagen Einzug gehalten hat. Naja, und das war irgendwann auch einfach unausträglich. Man hat genug Druck als junger Sänger und als Opernsänger, wenn man sich jeden Abend da vor ein Publikum stellt. Und für mich war es dann irgendwann nach gewissen, also da haben sich die Zwischenfälle gehäuft, war dann jetzt irgendwann zu bunt und habe gesagt, nee, geht nicht. Hatte noch keine Alternative, also habe erstmal den Vertrag verlängert und dann hatte ich ein Vorsingen gehabt und habe also in Augsburg, dann damals noch nicht Staatstheater, dann einen Vertrag in der Tasche gehabt. Mhm. Und mit mir unabhängig voneinander in Altenburg, das sind zwei Häuser, also ein Unternehmen, die TPT, Gera Altenburg, waren Schauspieler aus der Türkei, aus Griechenland, aus Burkina Faso. Der Kollege aus Burkina Faso wurde regelmäßig durch Altenburg von Neonazis gejagt, die dann irgendwann gesagt haben, uns wird das irgendwie zu heiß. Außerdem gab es auch einen Theaterboykott vom Altenburger Bürgerforum. Mhm. Und die gesagt haben, hier, wir zeigen denen, so, wer hier das Sagen hat, dem Theater, dem Museum, die dann mit dem Frust der Leute dort gespielt haben.
Also, wer, Entschuldigung, da muss ich einbrechen. Wer hat mit dem Frust der Leute gespielt? Das Theater oder die?
Nein, die quasi, das ist eine
Bürgerbewegung.
Genau, das ist eine Bürgerbewegung. Rechtsnational, würde ich sagen. Kann ich mir kein Urteil sonst bilden. Ich habe nur diese Leute da so natürlich auch gesehen und auch das Video und diesen Boykottaufruf. Und natürlich, wenn man in dieser Region ist und Theater steht ja meistens auch eher liberal, weltoffen, tendenziell eher links, dann bist du natürlich ab dem Tag eine Zielscheibe. Und wenn du dann auch diese Erfahrung gehabt hast mit auch Androhungen oder offenen Beschimpfungen, dann überlegst du es dir irgendwie nicht zweimal. Also, ich habe meine Lösung gefunden und habe das dann kommuniziert und hatte dann ein Gespräch mit dem Intendanten, habe dann gebeten, könnte er mich dann irgendwie vielleicht doch aus diesem Vertrag nehmen. Ja. Und dann wurde mir vorgeworfen, ich würde die Rassismuskarte spielen. Und das fand ich unglaublich gemein und zynisch, weil der wusste ganz genau, wir waren auch im Austausch, wie es mir ging. Also da hatte ich eigentlich auch ein Vertrauen gehabt, dass derjenige da sehr feinfühlig eigentlich ist. Und dann hatte man sich so eigentlich geeinigt, dass man das noch so weiterlaufen lässt, wie der Vertrag eigentlich auch ging und dass man dann einen nahtlosen Übergang hat.
Ja.
Dann verstrich ein bisschen Zeit und ich war eigentlich ganz glücklich schon und ist eigentlich jetzt friedlich gelaufen. Es war, glaube ich, 4 Tage vor Weihnachten gab es einen Anruf. Da hieß es so, ja, also ich habe mir noch überlegt, jetzt da wurde es medial auch schon so ein bisschen größer. Es gärte dann schon, irgendein Gastregisseur hatte irgendwie da auch eine Story ausgepackt, dass er das ganz furchtbar findet. Also das Altenburg kam so ein bisschen in den medialen Fokus. Dann hieß es so, ja, entweder gehst du jetzt, also Ende des Monats, also zum Ende Dezember, oder du musst halt leider hier in Gera bleiben und wir können dich nach Augsburg geben. Ich habe eigentlich nicht lange überlegt und habe gesagt, was war die Pistole an die Brust. Augsburg war das bessere Haus. Dann habe ich gesagt, natürlich, dann gehe ich. Und war eigentlich von heute auf morgen arbeitslos.
Arbeitslos.
Und ich sage, für meine politische Haltung, weil ich auch gesagt habe, das geht nicht. Ich kann hier nicht aufgrund dieser Tatsachen, ich bin aber auch kein Opfer, nur ich finde, das ist politisch nicht richtig. Im Theater wurde nichts gemacht. Ganz anders, und das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, das DNT Weimar, wo ich auch später eine schöne Rolle gesungen habe und meine Frau kennengelernt habe, was immer klar gegen rechts sich positioniert hat, auch zum damaligen Zeitpunkt. Anders in Gera Altenburg, nee, man möchte kein Links- und Rechtsgeschieße, man hätte sich mal bedeckt. Also Tyson Rusch war auf der Straße und ich muss sagen,
also, das waren dann wirklich, wenn ich einhaken darf, also du hast dich sozusagen allein gelassen gefühlt von der Intendanz
und von dem natürlich, weil ich sag mal, wenn ich Intendant gewesen wäre, hätte ich gesagt, also finde ich blöd, dass du vielleicht den Vertrag verlängert hast und gehen willst, gut, aber es gibt eine goldene Regel in Deutschland, wenn jemand einen Karrierestep machen kann, dann wird er freigegeben. Das ist wie im Fußball auch. Und das war jetzt nun nicht, dass da irgendwie großen Schaden fürs Theater oder so war, wie er noch versucht hat zu reden. Und dann wurde ich da, wie gesagt, abgesägt und hatte aber das Glück, wirklich einmal von einem ganz lieben Tenorkollegen, Richard Rösch, den kennst du auch, der dann sogar ein paar Konzerte abgetreten hat, das muss man mal klar und deutlich sagen, das gibt es ja kaum in unserer Sängerwelt, dass Leute anderen so doch helfen. Ja. Und ich sag mal, wir sind ja alles Einzelfighter und sehr solidarische Freunde kamen an, haben mir geholfen. Und im Rundfunkchor, wo ich eine Akademiestelle in der Studienzeit gehabt hatte, durfte ich dann auch wieder was machen. Ich habe das überbrückt, das ging. Und auch das Theater Augsburg hat André Bücker, die haben sich da sehr bemüht, da vorzeitig irgendwie Proben zu legen, dass ich dann da irgendwie eher anfangen kann. Also ganz super. Aber das hat mich, und dann das Problem, was dann war, dass dann ein Medienzirkus losgetreten worden ist von diesem besagten Intendanten. Medial perfekt inszeniert, oh, ich bin so, also hat sich betroffen und erschüttert quasi dargestellt, dass meine ausländischen, ich bin ja kein ausländischer Mitglied des Ensembles, die verlassen uns jetzt hier aus der Türkei, zu Burkina Faso und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wir müssen hier was machen, das geht gar nicht. Und also ich habe immer gesagt, nach außen hin beten, nach innen hin treten. Und das war natürlich so, dass dann enorme Anfragen waren vom MDR, von Sat1, RTL, Bild-Zeitung, Erfurt, hat mich da irgendwie morgens um 7 aus dem Bett gegangen. Ich habe das alles abgelehnt, weil ich gespürt habe in den ersten so paar Minuten, die wollen nur eine Sensationspresse. Mhm. Ja. Und ich habe immer damals schon gesagt, ich bin nicht der Gandhi aus Gera, ich bin jetzt nicht Chef auf einmal einer Opferbewegung oder ich fühle mich auch nicht als Opfer. Ich will ja einfach mein Leben leben und singen und finde das aber hier, wie gesagt, passt nicht. Und, und dann war es so, dass, jetzt geh mal, Schnüppelchen, dass ich dann einfach gesagt habe, ich ziehe mich zurück, ganz bewusst. Und das muss man wissen. Warum habe ich mich zurückgezogen? Es hatte damit zu tun, dass wenn man in unserem Bereich in Europa, auch in anderen Fragen, ging ja auch bei MeToo so ein bisschen in die Richtung, wenn man da irgendwie doch so seinen Mund aufgemacht hat, dann ist man unbequem, dann werden einen Stein in den Weg gelegt. Natürlich hatte ich da Sorge. Also mein neues Engagement in der Tasche und jetzt wird da so ein Medienzirkus vom alten Intendanten losgetreten, was ja auch einfach gesellschaftliche, politische Konsequenzen hat. Ich war, sage ich mal, ein junger Tenor, der einen Klangvorstellung von seiner Karriere hatte und auf einmal musste ich mir eine Medienstrategie überlegen. Meine Strategie war erstmal, ich sage gar nichts. Ich mache die Merkel und sitze erstmal aus. Und habe dann einfach überlegt, was sage ich. Und da muss ich sagen, habe das eingangs erwähnt, dass ich gewerkschaftlich engagiert bin. Da war die GdBA, die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, ein ganz, ganz starker und wichtiger Partner an meiner Seite, der mir geholfen hat, der gesagt hat, wir regeln die juristischen Dinge mit dem Theater, weil die Dame des Intendanten war meine Agentin und hat das halbe Ensemble da quasi unter Vertrag gehabt und wollte natürlich ihre Provision haben. Und da haben wir auch rechtliche Schritte gegen unternommen. Und die GdBA war es dann auch, die mir ein Forum geboten hat, ein Interview zu führen. Das kann man auf dem Internet immer noch sehen mit dem Titel "Wir riskieren die Freiheit von morgen", wo ich dann versucht habe, ganz kurz zu beschreiben, was passiert ist und darauf hinzuweisen, wie wir als Gesellschaft mit solchen Themen damit umgehen können. Und auch, was war mir auch sehr wichtig, dass man halt kein Ossi-Bashing, sage ich jetzt mal ganz unpolitisch korrekt, macht und sagt, das ist wieder ein ostdeutsches Problem und das ist ganz furchtbar, weil das stimmt so nicht. Das ist ein gesamtdeutsches Problem. Das war in Bayern genauso wie Westdeutschland und im Ostdeutschland ist es anders ausgeprägt, da will ich auch nichts relativieren, es fällt auch auf, dass Sachen in Dessau passieren und in Sachsen und Ostthüringen, aber es ist kein ostdeutsches Problem, das stimmt nicht. Und deswegen habe ich halt überlegt, wie drücke ich mich aus? Und wer das im Internet ein bisschen googelt, findet das Interview, ich finde das gut. Und da kamen andere Sachen nämlich noch, dass daraufhin die ARD angerufen hat, das Hauptstadtstudio, und für Kontraste ein Interview geben wollte. Und das haben wir dann gemacht. Und was ich sehr schade fand, das Interview ging länger, wurde dann eingedampft, weil es natürlich ein Teil eines Berichtes war, einer Reportage. Und die listeten auch, ja, wollen Sie mit uns nach Altenburg fahren und dann nochmal hin und irgendwie mit der griechischen Kollegin sprechen? Das ist auf keinen Fall. Da kriege ich keine 10 Pferde mehr hin. Also es ging dann nur um die Story. Und was ich dann interessant war, als ich das dann, ich bin dann quasi mal aus Deutschland kurz geflohen, für ein paar Monate war dann in der Schweiz. Und als ich das mir angeguckt habe, dann dachte ich, kann nicht sein. Dann hieß es im ARD-Beitrag Tyson Rush. Ja? Und die wussten ja ganz genau, wie ich geschrieben worden bin und keine Ahnung. Und es wurden auch andere Sachen genommen. Ich kam da sehr beleidigt und irgendwie opfermäßig rüber. Das hat mir gestunken. Und jetzt möchte ich noch den Schluss sagen. Das Ende des Liedes war, ja, der Intendant hat dann von unserer Staatsministerin für Kultur, Frau Monika Grütters, dann noch ein Jahr später quasi als politischen Lohn einen begehrten Theaterpreis bekommen, wo ich gesagt habe, das ist doch der Oberhohn. Also, und da muss ich sagen,
der dich hat hängen.
Ja. Ja. Und da muss ich sagen, das ist einfach skandalös. Und ich muss auch sagen, da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber das sage ich jetzt mir. Ich bin wurscht, dass wir haben teilweise bei Intendanten, nicht bei allen, aber in diesem Kulturbetrieb in Deutschland manchmal eine sehr verdrehte politische Ansicht der Dinge, eher auch links verordnet, die dann, wie gesagt, nach außen hin postuliert, ja, unser neuer Kollege aus Sri Lanka und wir sind alle international, wir sind eine Familie, jeder kann so sein, wie er ist. Aber nach innen hin oft, und das ist ein Paradebeispiel dafür, das große Ego eines Intendanten dann doch siegt und dann ist die Politik oder die gesellschaftliche Wertevorstellung völlig egal. Und deswegen denke ich schon, das ist ein Paradebeispiel, finde ich, für bewussten Rassismus und der wird dann auch noch von der Staatsministerin gekürt. Und das alles, das kann man ja sagen von außerhalb, ist ja ganz interessant, was der Rutsch da sagt. Warum hat er nicht den Mut gehabt, das vorher zu sagen? Aus den genannten Gründen. Also erstmal bist du dann froh, dass du da irgendwie aus der ganzen Suppe rausgekommen bist, aus der Geschichte. Zweitens, wie gesagt, jeder, der Gesang studiert hat, Gesangsprofessor ist, ein toller Solist irgendwo, eine tolle Solistin ist, weiß, du bist unter einem gewissen ständigen Druck und du hast deine Ziele, deinen Karriereplan. Wenn du da irgendwie ein bisschen aufmuckst, ist blöd. Ich sage das auch einfach mal, wenn du eine andere Hautfarbe hast, wird immer noch mal anders drauf geguckt, ist auch so, kann manchmal positiv sein, kann auch manchmal negativ sein, das ist auch die Wahrheit, ein bisschen, ja, ist nicht immer so negativ. Und das andere ist einfach, ich hatte keine Lust zu dem Zeitpunkt irgendwas zu sagen. Und jetzt denke ich mir, sage ich das auch ganz bewusst, es sind 4 Jahre vergangen, jetzt ist da auch eine andere Generation so ein bisschen, die jetzt auch auf die Straße geht, wie ich finde, grundsätzlich wichtig, aber nicht so, ich behaupte, nicht ganz so durchdringend die Materie, nicht ganz so wirklich reflektiert und gesamthistorisch betrachtet. Und dann, ich denke mir, wenn da jetzt auch junge deutsche Sängerinnen, Sänger sind mit anderen Wurzeln, vielleicht hilft das denen, wenn ich sage, hab den Mut, den ich nicht hatte, euren Mund aufzumachen, die Gusch aufzumachen, das Maul aufzureißen und zu sagen, weil ein Künstler ist für mich nur ein interessanter Künstler, wenn er auch neben der Bühne eine manchmal auch vielleicht polarisierende Meinung hat oder einfach zu seinen innersten Werten steht. Ja? Und ich hatte diesen Mut nicht, weil ich gedacht habe, gut, ich kann so vielleicht irgendwie dann doch weiterfahren. Das war dann auch so unter anderem mit den anderen kleinen Anekdoten, die ich am Anfang gezählt habe, irgendwann so ein Compendium, irgendwann war das fast für mich voll, dann wurde mein Vater, also sowieso das Schönste auf der Welt, finde ich, und habe ich gesagt, diesen Stress als Solist schlecht bezahlt vorne zu stellen, die schönste Musik zu machen, also die Musik bleibt ja trotzdem nach wie vor. Und dann halt noch diese Geschichten, da habe ich keinen Bock mehr drauf, dann suche ich mir einen guten Chor Rundfunkchor oder Opernchor, war mir zu demaligen Zeitpunkt egal, habe ich die sichere Bank, kann ein schönes Leben leben und mich auf meine kleinen Soli außerhalb oder was konzentrieren kann man ja nach wie vor machen oder was auch völlig anderes und entspanntes, relativ entspanntes Leben leben, weil ich merke einfach, es ist schwierig gegen diese Zustände, gegen diese Mühlen, gegen diesen ja, festen Strukturen und Hierarchien im deutschen Theatersystem, was sich einfach grundlegend verändern muss.
Man sagt tatsächlich zur der Theaterlandschaft, das ist das letzte Feudalsystem, was noch besteht.
Definitiv. Ich bin immer so erstaunt, wenn, ja, Entschuldigung, ja.
Und also, was mich jetzt gerade bewegt in deinen Aussagen, und das geht mir ähnlich, es sind viel zu wenig KollegInnen, die den Mut haben, wirklich Probleme anzusprechen. Also generell Probleme anzusprechen in diesem Betrieb. Also ich kenne eigentlich nur eine Elisabeth Kuhlmann, die mit
Waterdog. Elisabeth, wenn du siehst, wir lieben dich.
Tolle Arbeit macht.
Wirklich,
ansonsten, ja. Wird's mau. Und das liegt daran, dass viele KollegInnen einfach Existenzängste haben. Angst haben, unbeliebt zu werden. Und ich glaube, da muss ich jetzt vielleicht sagen, das ist dann vielleicht ein kleiner Unterschied, den wir beide auch teilen. Aufgrund der Thematik, dass wir eh immer optisch schon uns äußern mussten,
ja,
bewertet wurden und wir bestimmt auch, und das haben wir in vielen Gesprächen geteilt, immer mehr beweisen mussten oder immer mehr die Klappe aufmachten mussten, dass es uns vielleicht jetzt in dieser Situation leichter fällt, Themen wirklich anzusprechen. Und ich würde mir aber wünschen, ich würde mir wünschen, dass das viel mehr KollegInnen machen. Weg von, weil ich denke, wenn die Leute aufstehen zusammen und sagen, so machen wir das nicht mehr. Und wir erleben jetzt gerade auch mit Corona etwas ganz Eklatantes, nämlich wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen, aber ich finde, das wäre auch noch wichtig, kurz zu beleuchten.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Im Zuge dieser Maßnahmen passiert mit den Solo-Selbstständigen, seien es Künstler, seien es andere Freischaffende, wie Journalisten, Techniker etc., wie wir fallen gelassen werden, bewusst von einer Frau Kulturstaatsministerin Grütters, ja, die wider besseren Wissens uns am langen Arm verhungern lässt, in Anführungszeichen. Aber es auch für Festangestellte im Kulturbereich eng wird. Ich sage nur das Thema Kurzarbeit. Ich weiß auch, dass sich Häuser auch jetzt durch diese Maßnahmen gesund stoßen können. Aber da kannst du noch ein paar Einblicke geben, da du ja auch in der Gewerkschaft bist, in der GdBA.
Ja.
Magst du das kurz mal erläutern?
Ja, also kurz auf, ja, es ist ein großes Thema. Kann man vielleicht einfach abkürzen, dass es ist jetzt einfach tatsächlich so, dass dieses Mittel der Kurzarbeit eine Hilfe von der Bundesagentur für Arbeit ist und dass jetzt viele Häuser, auch hier in Berlin, auf diesen Topf zugreifen möchten, weil sie natürlich einen Einnahmeausfall haben und die Gewerkschaften hier gesagt haben, was ich auch irgendwie richtig finde, wir reden hier über ausfinanzierte Haushalte, ja, Etats. Und natürlich gibt es einen wirtschaftlichen Schaden, den darf man nicht irgendwie auch verschweigen. Nur gab es dann auch die Diskussionen in den Verhandlungen, ob man dann quasi einbußt. Also klar, Luxusprobleme verglichen mit den Freischaffenden, keine Frage, aber es ist eine andere Realität hier, von der wir reden. Ob man dann doch jetzt einfach mal die und die gewissen Prozente verzichtet und sich solidarisch zeigt mit den Freischaffenden und also der Solidaritätsbegriff auch völlig da instrumentalisiert, um alles zu ermöglichen, dass jetzt quasi die Kurzarbeit gemacht wird, damit ja die Häuser da irgendwie gut durch die Krise kommen, nennen wir es mal so diplomatisch. Und was ich aber halt schwierig fände, jetzt, ich sehe das bei vielen freischaffenden Kollegen, man hätte bundesweit eine Regelung treffen müssen und die Gewerkschaften haben eigentlich die Strukturen dafür gelegt, dass man sagt, man macht eine gewisse Querfinanzierung und die kriegen ihre Ausfallhonorare. Ja? Das ist nicht passiert und ich sehe auch nicht den Willen der Politik dahinter. Wir mussten als Kulturschaffende in Deutschland immer kämpfen und jetzt wird das Ganze ab Absurdum geführt. In Berlin mit einem Gesangsverbot in geschlossenen Räumen, also können wir gleich dicht machen, kommt viel zu spät, also eigentlich sinnvoll, aber hätte mit Beginn des Lockdowns kommen sollen, ja. um das jetzt irgendwie kurz abzufrischen, die Corona-Krise, ich denke, es ist ein Schlag ins Gesicht für ganz viele Freischaffende, Künstler jeglicher Couleur, und ich beziehe da nicht nur die Klassikwelt, sondern auch die Clubszene mit ein, dass ich sage, da muss man einfach provokativ fragen, sollen wir nicht doch alle was anderes machen? Sollen wir nicht alle schweigen? Es klingt so schwarz und düster, aber da muss man sich doch irgendwann mal fragen, ob man sich da weiter verarschen lässt. Jetzt habe ich gehört, der NDR-Chor soll eventuell abgewickelt werden. Die haben sich da eine Elbphilharmonie hingehauen in Hamburg und wollen eines der wichtigsten Klangkörper da einstampfen. Und wie gesagt, Freischaffende ins Hartz IV zu schicken und oder Soforthilfen zu geben, die man aber nur für, keine Ahnung, Betriebskosten dann verwenden darf, das ist irgendwie blöd. Man hätte meiner Meinung nach da ganz einfach rangehen können, Grundeinkommen, und sich auf die Werte, die auch im Grundgesetz, was die Kultur angeht, berufen müssen. Und man muss, also es braucht ein klares Bekenntnis, eine klare, sichere Finanzierung auch in diesen Krisenzeiten für Kultur. Und was wir gerade erleben, ist ein völliger, ja, völliges Alleingelassensein für die Künstler, wie du es gerade gesagt hast. Und ich befürchte, dass das erst der Anfang ist von vielen Sachen, ohne schwarz zu malen. Aber wir haben einfach über Jahre ein aufgebläht Hochschulsystem, wo die meiste Lehre quasi durch freischaffende Dozenten gestemmt wird, kurz mal auch das mal erwähnen, die dann im Sommer gucken müssen, wo sie ihr Geld verdienen, weil sie dann nicht versichert sind. Wir haben an den Häusern, an allen Häusern in Deutschland, dass man mit vielen Gästen arbeitet, das ja grundsätzlich nichts Falsches ist. Und wir haben Dumpingpreise. Wir haben auch junge Musiker und Musikerinnen, die leider auch sich da vom Karren spannen lassen. Und für mich ein Unding, dass es so viele, also ja, Agenturen sind und gibt da draußen, die einen riesen Reibach machen. Also da habe ich vielleicht eine provokante Meinung und bin vielleicht angefallen, aber ich sage, schafft es die ganzen Agenturen ab. Dann gibt es eine staatliche Agentur, ZAF. Und was ich Ärger hatte mit Agenten, weil ich glaube, den Job tausendmal besser gemacht habe, und die dann Vermittlungsprovisionen einstreichen. Man kann heutzutage selbst eine Homepage machen, man kann heutzutage selbst ein bisschen Networking machen. Gut, es gibt einige Experten, die können das nicht. Da müssen sie sich doch da irgendwo beraten lassen. Aber man kann mit gewissen Reformschnitten auch in der Klassikwelt und mit dem Abbau der Hierarchie im Theater, ja, dass es nicht nur Pyramide ist, sondern Kreis, dass da nicht nur ein Intendant da vorne an der Spitze steht, viel mehr, glaube ich, erreichen. Und wir sind jetzt in einer Situation in Deutschland, wo ich glaube, wo die Gefahr sei, also ich glaube, wo die Kultur wirklich, es ist 5:12. Und entweder, also weil, das ist natürlich ein Totschlagargument. Man kann jetzt immer noch als Unternehmer sagen,
ist es 5:12 oder ist es schon 5:12?
Das werden wir in 5 Jahren sehen. Ich sage mal, 5 Jahre sind immer ganz interessant, so 4, 5 Jahre in so einem wirtschaftlichen Entwicklungszyklen. Und ich denke mir, jetzt hat man natürlich das perfekte Argument mit der Corona-Krise als Unternehmer, als Geschäftsführer, zu sagen, wir hatten so und so einen großen Schaden, wir müssen hier Stellen einstreichen, dort Stellen einstreichen. Das haben ja auch Kommunen gemacht. Die Kleintheater, denen wurden quasi auch die Pistolen an die Brust gelegt und gesagt, also wir haben ja nur einen gewissen Sockelbetrag. Ja. Jetzt noch die Corona-Krise, uns brechen die Steuern ein, weil die Mittelständler pleite gegangen sind. So, und wenn alle Künstler sich wirklich vereinigen würden, schweigen würden, was anderes machen würden, uns bleibt ja auch gerade gar nichts übrig, also den Freischaffenden. Ich habe ja noch eine sichere Position. Dann weiß nicht, ob es dann einen Lerneffekt in der Gesellschaft geben würde, dass die Leute sagen, oh, wir sehen uns so sehr nach Kultur und das ist so sehr wichtig, weil das bezweifle ich auch gerade, dass den Leuten das Thema sehr so auf der Agenda oben wichtig ist, weil jeder natürlich sein eigenes Päckchen gerade zu tragen hat. Das ist halt das Schwierige an der Geschichte. Und wie gesagt, die Strukturen in Deutschland sind veraltet. Es kann, wie gesagt, nicht sein, dass die meiste Lehre freischaffende Dozenten machen an Musikhochschulen. Wir haben meiner Meinung nach auch zu viele Musikhochschulen. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber ich glaube, da haben wir einfach ein selbsterhaltendes System. Mögen auch nicht alle hören. Aber ich glaube, dass die Theaterlandschaft in Deutschland so erhaltenswert ist, und vor allen Dingen auch, das können sich die wenigsten vorstellen, auch die wenigsten, die vielleicht in Deutschland wegen einem Chororchester oder Solisten sind, wenn die mal im Ausland waren, was das für ein nicht nur Wirtschaftsfaktor ist, was wir für ein Kulturgut haben. Leute zahlen da nicht nur für viele Hunderte von Dollar, sie lieben das. Und wir überlegen, welches Theater wir schließen oder sagen halt diesen besonderen Leuten, geht mal da Hartz IV beantragen. Also ich bin mal gespannt, ob es doch genug kluge Köpfe in der Politik gibt, die sagen, wir erkennen den sozioökonomischen Faktor der Kultur und erhalten das. Ja, gibt dazu tausend Studien, dass jeder Euro, den du in Kultur reinsteckst, dreimal rauskommt. Das muss ich nicht hier erwähnen. Das muss doch jetzt mittlerweile auch der letzte Provinzpolitiker auch gecheckt haben. Und es muss, finde ich, aus der Mitte der Gesellschaft auch ein Bekenntnis kommen. Das glaube ich schon, weil natürlich viele Branchen gerade unter dieser Zeit leiden. Es bleibt spannend. Ich hoffe, dass es nicht zu einem Kahlschlag kommt.
Was ist dein Wunsch für die Zukunft?
Oh, Weltfrieden. Nein, im Ernst. Mein Wunsch für die Zukunft ist Gesundheit für mich und meine Liebsten, ganz klar. Das ist einfach das höchste Gut. Und auf Deutschland bezogen, auf die Welt bezogen, vor allem für die deutsche Gesellschaft, dass wir mehr zusammenrücken und uns besinnen, was uns wirklich verbindet. Es ist eine so starke Polarisierung in der Gesellschaft. Entweder bist du AfD, entweder bist du links, entweder bist du Ausländer, bist du hier irgendwie Bio-Deutscher, der hier schon immer gelebt hat. Es sind so viele Schubladen aufgemacht worden, Gräben gezogen worden. Und ich hoffe, dass wir wieder dahin kommen. Jetzt fange ich schon an, so damals war alles besser, aber so ein bisschen der alten Teil, was ich kannte, dass da mehr Gemeinschaft war und Gemeinschaft gelebt wird. Und ich glaube halt auch, dass Kultur in der Hinsicht da helfen kann. Ich wünsche mir, und davon bin ich überzeugt, das ist nebenbei die Idee des von daher waren bei uns Musikkindergarten auch, dass Musik in den Alltag integriert wird, schon bei Kindern und in der Schule. Und dass man nicht nur in der 5., 6. Klasse Moldau auf und runter hört, ein bisschen Keyboard spielt, sondern dass es irgendwie auch cool ist, irgendwie ins örtliche Theater zu gehen, sich dann eine Oper, ein Theaterstück, Schauspiel oder ein Sinfoniekonzert anzuhören. Weil ich glaube, dann können wir auch als Künstler viel mehr einwirken. Ich liebe Netflix, keine Frage. Aber das ist unser größter Konkurrent. Und ich erwarte auch von den Verantwortlichen im Kulturbetrieb, seien es Intendanten, Musikmanager, Politiker, Musikrat, etc., etc., dass man da viel kreativere Lösungen noch macht. Und also Streaming ist nicht das Non-Plus-Ultra-Ding. Es muss wieder, sage ich mal, ein bisschen back to the roots sein. Ja? Und dann haben wir auch, glaube ich, eine Legitimation. Die sehe ich gerade gefährdet. Corona hat viele Sachen beschleunigt auch, ja. Viele Sachen, die im Begriff waren zu zerfallen, viele Sachen, die im Begriff waren veraltet, verkrustet zu sein. Und das ist mein großer Wunsch, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt stärker wird, gefördert durch die Kultur, insbesondere durch die klassische Musik. Ja, dass das dann heißt auch mal, ja, wir gehen heute nicht zu Hertha. Unsere Tochter spielt in dem Orchester, da hören wir uns heute mal eine schöne Symphonie an. Bums.
Heißen. Ich danke.
Ich danke dir auch.